Liebe Geschwister, im Februar hatte ich bei einer großen Lehrertagung zu sprechen. Meine Frau und ich fuhren zusammen los, waren guter Dinge. Tagungsort war Bad Lahr. Leider war das Navigationsgerät für das Auto zu der Zeit gerade kaputt. Folglich hatte ich mir vom ADAC diese übliche Wegbeschreibung schicken lassen und dann haben meine Frau und ich uns durch das Winterwetter hindurch gekämpft, endlich das Ortseingangsschild erreicht, jetzt nur noch die Straße finden, da eine Tankstelle, da kann man ja fragen, sagen Sie mal, wo ist hier der Winkelsettener Ring? Was? Winkelsettener Ring? Gibt's nicht. Das ist vielen schon passiert, kam dann raus. Wir befanden uns nicht in Bad Lahr, sondern nur in Lahr. Alles sonst gleich geschrieben, nur das Bad fehlte. Wer ein falsches Ziel ansteuert, lernten wir wieder einmal, kommt nicht an den richtigen Ort. Vermeintlich war das nur ein kleiner Unterschied. Hätte ich beim ADAC nachgefragt, Bad Lahr oder Lahr, hätten die auch sagen können, ja, das seien sie nicht so gesetzlich, ob nun Bad Lahr oder Lahr. Wie gut, wie genau, wie präzise, liebe Geschwister, kennen wir die Ziele? Wie präzise kennen wir die Ziele, auf die unser Leben zusteuert? Und wie präzise kennen wir die Ziele, auf die unsere Gemeinden zusteuern? Und unsere anderen christlichen Verbände, in denen wir Verantwortung tragen. Liebe Geschwister, wer legt diese Ziele eigentlich fest? Wer schreibt die ADAC-Pläne der Christen? Und wer stellt unsere Navigation ein? Der Heilige Gott fordert uns dazu auf, wachsam zu sein, genau hinzuschauen. Wir hätten es manchmal lieber etwas beschaulicher, zugegeben. Wir hätten gern unsere Ruhe. Es macht uns keinen Spaß, Konflikte auszutragen. Wir wollen nicht so gern in geistlicher Hinsicht die Klingen kreuzen. Das stört unser Harmoniebedürfnis. Und doch gehört das offensichtlich ganz normal dazu, zu einem normalen Leben in der Nachfolge des Herrn Jesus, dass wir diese Wachsamkeit praktizieren und diesen Konflikt eben nicht scheuen. Wir sollen den Konflikt nicht mutwillig suchen, ganz klar. Wir sollen nicht Streithammel sein, das gibt's ja auch. Aber wir sollen diesem Konflikt auch nicht feige ausweichen. Und einer, der das immer wieder betont hat, ist der Apostel Paulus, natürlich. Er zeigt uns den großen Zusammenhang auf, in den wir auch unser aktuelles Thema, das diesen Tag bestimmen wird, einordnen müssen. Und darum, liebe Geschwister, lasst uns zu Beginn auf 4 Verse aus dem Epheserbrief hören, Epheser 6, die Verse 13 bis 17. Das ist die Einleitung zu dem berühmten Text über die Waffenrüstung. Verse 10 bis 13. Verse 10 bis 13, ganz wichtig, da müssen wir auch präzise sein. Also Verse 10 bis 13. Das schreibt der Apostel zuletzt. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Da beschreibt Paulus die Haltung, die Einstellung, die wir alle brauchen, um mit unserer Frage heute richtig umgehen zu können. Wir haben leider nicht die Zeit, diese 4 Verse jetzt gründlich auszulegen, aber ich möchte euch kurz 2 Anstöße zeigen, die Paulus uns hier allen ans Herz legt. Erster Anstoß. Da sagt er, nimm den Kampf an. Nimm den Kampf an. Paulus spricht hier fast wie ein Trainer vor einem wichtigen Spiel, wie ein General vor der entscheidenden Schlacht. Dreimal haben wir es hier mit Aufforderungen, mit Imperativen zu tun. Vers 10, seid stark. Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Vers 13, ergreift die Waffenrüstung Gottes. Dreimal innerhalb dieser wenigen Verse. Und das griechische Wort, was hier für Kampf steht, das bezeichnet eigentlich einen Ringkampf. Es ist ein Begriff aus der Sportwelt. Paulus hat gern Begriffe aus der Sportwelt verwendet. Andere Sportarten, die bei ihm vorkommen, sind der Wettlauf und der Faustkampf. Und eben hier dieser Ringkampf, dieser Nahkampf. Sie müssen wissen, es gab damals noch weitere Sportarten, die werden aber interessanterweise bei Paulus nicht erwähnt. Diskuswerfen, Speerwerfen und Weitsprung. Was meinen Sie wohl, warum Diskuswerfen, Speerwerfen und Weitsprung bei Paulus nicht erwähnt werden? Ich kann es nur vermuten. Im Unterschied zu Ringkampf, Wettlauf und Faustkampf gibt es bei Diskus, Speer und Springen nicht den Kampf Mann gegen Mann. Und offensichtlich fordert Paulus diesen Kampf. Nicht gegen Menschen, aber mit leidenschaftlichem geistlichen Einsatz. Manchmal, die Fußballfreunde unter uns wissen das, sagt der Trainer nach der Analyse eines verlorenen Spiels, wir sind nie richtig ins Spiel reingekommen, wir sind nie richtig in die Zweikämpfe gekommen. Wir haben den Kampf nicht angenommen und deswegen haben wir verloren. Das war unser Problem. Und diese Analyse könnte man, denke ich, auch auf manche christliche Mannschaft anwenden. Wir haben den Kampf, den geistlichen Kampf nicht angenommen. Wir sind nicht in die Zweikämpfe reingekommen. Und ihr Lieben, es ist dem Gott der Bibel ein großes Anliegen, seine Kinder darauf hinzuweisen, dass unsere Nachfolge auch ein Kampf ist. Das können wir nicht einfach wegdrücken oder ignorieren. Das ist so in der Bibel. Und besonders durch Paulus wird uns das ja in vielen Passagen vor Augen gestellt. Schaut das einfach mal nach in der Konkordanz unter Kampf und Kämpfen. Römer 15, Vers 30, da bittet er um Fürbitte als Hilfe beim Kämpfen. 1. Korinther 9, 25, der Christ ein kämpfender Sportler. Philipper 1, der Kampf für das Evangelium. 1. Timotheus 6, 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Oder die Lebensbilanz von Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Mögen wir das auch von uns am Ende unseres Lebens sagen können. Und deshalb ist es naheliegend, wenn man in der Theologie die Gemeinde Jesu, die noch hier auf der Erde ihren Dienst tut, als Ecclesia Militans bezeichnet. Nicht als militante Kirche, sondern als kämpfende, als geistlich kämpfende Kirche, die Ecclesia Militans. Im Unterschied zur himmlischen Gemeinde, das ist die Ecclesia Triumphans, das ist die schon triumphierende Gemeinde. Wir aber sind Ecclesia Militans. Und an dieser Stelle, ihr Lieben, da müssen wir eine wichtige Unterscheidung vornehmen, die eigentlich selbstverständlich ist, aber die angesichts der aktuellen Debatte immer wieder wichtig zu erwähnen ist. Wenn Paulus die Gemeinde zum Kämpfen auffordert, dann hat das nicht im geringsten etwas mit dem Dschihad, mit dem heiligen Krieg des Islam zu tun. Das ist etwas völlig anderes. Das ist uns klar, aber wir müssen es immer wieder sagen. Kampf im Koran schließt ausdrücklich ein die Anwendung von Gewalt zur Ausbreitung des Islam und zur Bekämpfung der religiösen Gegner. Dagegen ist der Kampf, zu dem Paulus uns auffordert, mit den Bildern aus Sport und Militär, nicht gegen andere Menschen gerichtet. Die wollen wir ja gerade in Liebe gewinnen. Der Kampf der Christen verzichtet auf jegliche Form von Gewaltanwendung und Zwang. Auf jegliche Form von Gewaltanwendung und Zwang. Das ist uns verboten durch Jesus. Der christliche Kämpfer ist eher bereit, Gewalt zu erleiden, als Gewalt auszuüben. Der christliche Märtyrer ist gegebenenfalls Blutzeuge, aber niemals Attentäter. Und schon gar nicht Selbstmordattentäter. Das gibt es nicht für die Jünger Jesu. Und es gilt in einem biblischen Sinne, den Kampf anzunehmen. Den Kampf für Gottes Wahrheit. Den Kampf um seiner Ehre willen. Und den Kampf zum Segen für die betroffenen Menschen. Und diese Haltung, ihr Lieben, möchte Paulus uns ins Herz schreiben. Also erstens, nimm den Kampf an. Und damit das gelingen kann, gibt uns der Apostel noch einen zweiten Anstoß. Nimm den Gegner ernst. Das ist das Zweite. Nimm den Kampf an. Das Erste, nimm den Gegner ernst. Das Zweite. Wer richtig kämpfen will, muss wissen, mit wem er es zu tun hat. Na klar. Und unser Hauptgegner ist eindeutig zu identifizieren, ihr Lieben. Damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Das ist der Gegner. Hinter den Anfechtungen und Versuchungen steht letztlich der Widersacher Gottes. Seht das Beispiel von Hiob etwa. Das erste Kapitel dieses Buches, lest es wieder einmal. Er ist der, der den gefährlichen Sog entfacht. Den Sog der Sünde, den Sog des Zweifels, den Sog des Irrtums, der Oberflächlichkeit, der Irrlehre, der fehlgeleiteten Erkenntnis, der Lehrmüdigkeit, der Lieblosigkeit. Letztlich ist der Satan der Angreifer. Nimm den Gegner ernst, sagt Paulus. Paulus diskutiert nicht über die Existenz des Teufels, sondern er setzt sie ganz selbstverständlich voraus. Er weiß genauso wie Jesus, der Teufel ist nicht nur eine unpersönliche Idee, der Teufel ist nicht eine abstrakte Struktur, sondern es handelt sich beim Teufel um eine personale Macht. Eine personale Macht. Und diese Macht arbeitet gegen den lebendigen Gott und seine Geschöpfe, wie Paulus hier schreibt, mit listigen Anschlägen in Vers 11. Listigen Anschlägen. Da steht im Griechischen das Wort Methodeia. Daher kommt unser Wort für Methode. Der Teufel arbeitet methodisch. Der Teufel arbeitet systematisch. Das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen. Darauf müssen wir uns einstellen. Damit müssen wir rechnen. Wie hat Luther gesagt, groß Macht und viel List seien grausame Rüstung ist. Das ist hier gemeint. Und von dieser List spricht Paulus. Listige, hinterhältige Anschläge. Ihr Lieben, wir müssen wissen, der Teufel kämpft nicht mit offenem Visier. Der Teufel bedient sich dabei auch durchaus gutwilliger Menschen. Der Teufel arbeitet eben nicht nur mit Verfolgung, sondern sehr viel stärker oft noch mit Verführung und Täuschung und Irrtum. Und darum warnt uns Paulus davor, dass die entscheidenden Schlachten nicht in der sichtbaren Welt geschlagen werden, sondern in der unsichtbaren. In der unsichtbaren Welt. Und wissen Sie, wisst ihr, wir neigen dazu, für alles eine menschliche, eine psychologische Erklärung zu finden. Wir wollen alles irgendwie aus der Biografie des Einzelnen herleiten und irgendwelche menschlichen, strukturellen Gründe für bestimmte Zusammenhänge finden. Und dann meinen wir hätten die Sache erklärt. Wie blind, wie kurzsichtig. Paulus schreibt hier im Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Es geht nicht in erster Linie um das Problem, das Menschen uns bereiten, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Was Paulus hier beschreibt, diese Differenzierung, das ist die Welt der Dämonen, die bösen Geister unter dem Himmel, wörtlich in der Himmelswelt. Himmel, das meint hier den Bereich der unsichtbaren Wirklichkeit, die uns beeinflusst. Das meint hier in den Himmel an dieser Stelle. Der unsichtbaren Wirklichkeit, die uns beeinflusst, in der die Dämonen am Wirken sind. Und Paulus warnt uns und sagt, diesen Gegner, diesen Satan, der durch die Dämonen wirkt, gerade weil man ihn nicht sieht, muss man ihn umso ernster nehmen. Man muss nicht ständig hinter jedem Busch den Teufel wittern. Man muss ihm nicht mehr Macht zugestehen, als er hat, aber man muss ihn ernst nehmen, schlicht und nüchtern. Nicht mehr und nicht weniger. Und deshalb gibt Paulus hier auch so eine ausführliche Beschreibung. Er nennt die Dämonen, die im Auftrag des Teufels handeln, in diesen Versen mächtige, gewaltige Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen und böse, böse Geister in der unsichtbaren Welt. Eine ganz differenzierte Beschreibung. Sie haben Macht, sie sind wirksam. Wir wissen nicht, wie die Unterschiede zwischen diesen vier Gruppen im Einzelnen zu verstehen sind. Das ist auch etwas Spekulation, aber wir sehen, sie haben Macht, sie wollen die Beherrschung der Welt. Herren der Welt, da steht das Wort für Kosmokrator, das zielt auf eine antichristliche Weltherrschaft, auf totalitäre Strukturen und Systeme, die ein beliebtes Werkzeug in der Hand des Teufels sind. Und ihr Lieben, angesichts dieser Rahmenbedingungen ist es nicht verwunderlich, dass unser Christsein mit so vielen Kämpfen verbunden bleibt. Jeder von uns kennt das. Und umso wichtiger ist, dass wir diesen Kämpfen nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern dass der Herr uns dann eben seine berühmte Waffenrüstung zur Verfügung stellt, die in den nächsten Versen kommt. Und seht das bitte richtig, wir sollen nicht direkt gegen den Teufel kämpfen, wir sollen nicht Teufelsbeschwörungen machen, wir sollen nicht spezielle Anti-Okkult-Programme fahren. Wir sollen uns nicht direkt an ihn wenden. Wir sollen keine Okkultismus-Spezialisten werden, sondern wir sollen uns eng an den Herrn Jesus halten und ihm alles anvertrauen und bewusst uns wehren mit seinem Wort. Wer etwas lesen will über Seelsorge im Bereich des Okkultismus, den verweise ich nochmal ganz ausdrücklich an das Buch von Roland Antholzer. Und so sollen wir diese Waffenrüstung anlegen. Und alles, was der Herr uns schenkt für den Reichtum unseres Glaubenslebens, all das sollen wir auch zum geistlichen Kampf mit einsetzen. Ein Ausleger hat das so wunderbar geschrieben. Er hat über die Waffenrüstung geschrieben. Er hat gesagt, dort werden alle kostbaren Segnungen des Lebens für die Schlacht drangezogen. Alles wird ein Teil der Rüstung. Wenn wir die Wahrheit kennen, wenn wir die Gerechtigkeit haben, wenn uns das Evangelium des Friedens lieb ist, wenn wir im Glauben leben, wenn wir uns über das Heil freuen. Ihr wisst, das sind alles die Begriffe aus der Waffenrüstung. Und all diese wunderbaren geistlichen Segnungen werden zur Waffe im Rahmen der geistlichen Waffenrüstung. Und dieser Ausleger schreibt dann weiter, wenn uns das Wort Gottes süßer als Honig ist, dann müssen wir aus dem Honig ein Schwert machen. Ihr wisst, das Schwert des Geistes. Praktisch jede zivile Segnung im Leben als Christ wird hier für den geistlichen Krieg eingezogen. Nur im Schutz dieser Waffenrüstung, ihr Lieben, sind wir überhaupt in der Lage, diese beiden Anstöße zu beherzigen. Nimm den Kampf an, erstens, und nimm den Gegner ernst, zweitens. Und ihr Lieben, diese Einsicht macht uns dann gerade frei dafür, uns kritisch und nüchtern mit aktuellen Zeitströmungen auseinanderzusetzen. Weil wir wissen, wir kämpfen doch nicht persönlich gegen andere Menschen. Wir kämpfen nicht persönlich gegen andere Autoren. Aber wir haben die Freiheit, uns sachlich und kontrovers mit anderen Überzeugungen auseinanderzusetzen und das auch zu benennen. Bruder Skambrax und ich haben einige interessante Gespräche auf der Buchmesse geführt und immer wieder darauf hingewiesen. Wir wollen Sache und Person trennen, aber wir müssen die Freiheit haben, über die Inhalte zu reden. Und wisst ihr mehr noch, wir haben von Christus die Verpflichtung, darauf aufmerksam zu machen, wenn wir überzeugt sind, dass bestimmte falsche Lehren in die Gemeinden eindringen. Wenn wir überzeugt sind, dass die Ziele verrückt werden und zwar im doppelten Sinne des Wortes verrückt werden. Wenn wir überzeugt sind, dass falsche Ziele angesteuert werden. Ihr Lieben, damit erheben wir uns ja nicht zum Richter. Überhaupt nicht. Wir auch als Malachi-Kreis, wir wissen selbst, dass wir natürlich ebenfalls fehlbar und irrtumsfähig sind. Wer wären wir, das zu bestreiten? Wäre lächerlich. Aber dann soll man uns das anhand der Bibel zeigen, wo wir falsch liegen. Und dann müssen wir uns dem stellen und uns gegebenenfalls korrigieren. Aber wer sich selbst öffentlich äußert, wie das die Vertreter des Stillejahres im großen Stil praktizieren, und zugleich den Bruder, der kritische Fragen stellt, durch Einsatz von Machtmitteln zum Schweigen bringen will. Und genau das ist ja geschehen mit dem Boykott unseres Buches. Dass diejenigen, die selbst im größten Stil publizieren wollen, alles getan haben, um die Publikation unseres Buches zu verhindern. Wer so vorgeht, der handelt nicht im Geist evangelischer Freiheit. Und ich darf hinzufügen, der scheint sich seiner Sache auch nicht sehr sicher zu sein. Sonst müsste er die Auseinandersetzung nicht scheuen. Warum nehmen wir das Jahr der Stille so ernst, ihr Lieben? Warum reden wir so laut über das Jahr der Stille? Warum? Warum sehen wir uns im Gewissen gebunden, diese kritische Analyse gegen alle Widerstände zu veröffentlichen? Warum holen wir uns die blauen Augen und die Prügel, die wir dafür beziehen? Ich will die Antwort ganz deutlich geben, ihr Lieben, weil an diesem Projekt eine grundsätzliche Not deutlich wird. Das Jahr der Stille ist kein einmaliger Ausrutscher. Das Jahr der Stille ist keine fixe Idee von ein paar Leuten, die etwas zu weit gegangen sind mit ihren guten Absichten. Sondern das Jahr der Stille ist ein Symptom. An diesem Projekt wird eine grundsätzliche Not deutlich, die den Christen in unserem Lande zu schaffen macht und zunehmend mehr zu schaffen machen wird. Hier beim Jahr der Stille wird erneut ein Gedankengut gefördert und in unseren evangelikalen, bibeltreuen Raum hineingetragen. Ein Gedankengut, das viele Menschen vom Wort Gottes wegführt und damit auch von Gott selbst wegführt, ohne dass sie es merken. Das Jahr der Stille ist nur ein Symptom, ist nur ein äußeres Kennzeichen für eine dahinterliegende Ursache. Das Jahr der Stille ist die Frucht einer längeren Entwicklung. Und genau das meint der Titel meines Vortrags, das Jahr der Stille fällt nicht vom Himmel. Das heißt, es ist nicht über Nacht plötzlich über uns gekommen. Es ist nicht zufällig über uns hereingebrochen, sondern dieses Projekt, Jahr der Stille, hat eine längere Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte, die es mit vielen anderen Projekten teilt. Und diese Vorgeschichte müssen wir verstehen, die müssen wir einfach mal durchdringen, wenn wir das Problem geistlich überwinden wollen. Das ist der biblische Weg. Wir müssen ein Problem verstehen im Licht der Bibel, um es dann geistlich zu überwinden. Es hilft nichts, das Problem zu verdrängen. Es hilft nichts, einfach nur zu schimpfen und zu sagen, es ist ganz schlimm. Wir müssen versuchen, es zu verstehen, ihr Lieben. Und deswegen wollen wir fragen, was ist da eigentlich passiert? Zunächst habe ich auf diese Frage nur eine Antwort gefunden. Man hat den Kompass verloren. Man hat den Kompass verloren. Oder man könnte auch sagen, das Navigationssystem ist ausgefallen. Und wisst ihr, das geschah nicht von einem Moment auf den anderen, sondern dabei handelt es sich um einen schleichenden Prozess. Ein Prozess, der mich an dieses berühmte Experiment mit dem Frosch erinnert, haben viele Kinder in der Schule wahrscheinlich gemacht. Ja, man setzt diesen Frosch in eine Schale mit Wasser und nun wird die Temperatur in dieser Schale langsam erhöht. Schrittweise über einen längeren Zeitraum hinweg. Und was macht der Frosch? Er reagiert die schleichende Veränderung kaum. Er bleibt in seinem Milieu sitzen. Er lässt alles mit sich geschehen. Er wehrt sich nicht. Er flüchtet nicht. Bis er schließlich in einer überhitzten Schale, ohne Aufregung und ohne Gegenwehr, stirbt. Die religiösen und geistigen Inhalte, die den Christen mit dem Jahr der Stille zugemutet werden, haben längst, um im Bild zu bleiben, den theologischen Siedepunkt überschritten. Biblische Grundwahrheiten werden mit Füßen getreten, an deren Stelle treten heidnische Lehren und mystische Praktiken, die sich zum Teil okkulten Quellen verdanken. Wir haben das nachgewiesen in dem Buch. Und hinter diesen Konzepten stecken Protagonisten, wie zum Beispiel der katholische Pater Anselm Grün, um nur ein tragisches Beispiel unter vielen zu nennen. Grün gibt ganz offen zu, dass er die Bibel nach tiefen psychologischen Grundsätzen auslegt, also nicht nach den Grundsätzen, die die Bibel selber mitbringt. Und was Grün verkündet, hätte der Apostel Paulus schlichtweg ein anderes Evangelium genannt, Galater 1. Und er hätte hinzugefügt, wer das verkündet, der sei verflucht. Galater 1. Dennoch, und das muss uns jetzt elektrisieren, ihr Lieben, dennoch reagieren gestandene Christen und gestandene Glaubenswerke, die zum Teil eine große Segensgeschichte hinter sich haben, eben nicht mit erschrockener Gegenwehr. Sie fragen nicht, was haben wir falsch gemacht, was haben wir versäumt, dass in unserem Milieu eine solch tödliche theologische Temperatur entstehen konnte. Sie wehren sich nicht und flüchten nicht. Sie lassen, um im Bild zu bleiben, diese spirituellen Hochtemperaturen nicht nur geduldig über sich ergehen und erleiden das. Nein, sie heißen das fröhlich willkommen, immer herein mit dem Jahr der Stille. Und sie laden sogar andere noch dazu ein, sich ebenfalls in diesem Milieu heimisch einzurichten und beim Jahr der Bibel mitzumachen. Ich wage zu behaupten, noch vor 30 Jahren hätte es in der evangelikalen Szene einen Aufschrei der Empörung gegeben, als das Materialheft zum Jahr der Bibel erschien, noch vor 30 Jahren, zum Jahr der Stille, sorry, nicht zum Jahr der Bibel, das Jahr der Bibel war etliche Jahre davor und auch zum Jahr der Bibel ließe sich eine Menge sagen, das will ich aber jetzt nicht tun. Wir bleiben beim Jahr der Stille. Vor 30 Jahren hätte es in der evangelikalen Szene einen Aufschrei der Empörung gegeben. Was ist nur seitdem passiert? Was ist mit uns geschehen? Warum haben viele Glaubenswerke, Gemeinden und Gemeinschaften, die eigentlich aus einem evangelikalen Hintergrund kommen, ihren Kompass verloren und damit ihr Urteilsvermögen? Dahinter steht eine längere Entwicklung offensichtlich. Und das ist keine deutsche Spezialität, diese Entwicklung, sondern diese Not hat die gesamte westliche Christenheit in den letzten Jahrzehnten zunehmend erschüttert. Diese Not kann man auf folgenden Satz kondensieren, zusammenfassen. Die Bedeutung von verbindlicher biblischer Lehre wurde zunehmend in Frage gestellt. Die Bedeutung von verbindlicher biblischer Lehre wurde zunehmend in Frage gestellt. So einfach und so gravierend. Dabei hatte doch darauf die ganze christliche Gewissheit gegründet, dass wir wussten, wir haben einen irrtumslosen Kompass, an dem wir uns vertrauensvoll orientieren können. Dass wir wussten, die Bibel offenbart in eindeutiger Sprache Wahrheit, die ewig gültig bleibt. Man kann diese Wahrheit lehren, man kann sie in Begriffe fassen. Diese Wahrheit ist für alle Menschen zu allen Zeiten verbindlich. Und darum fordert der Judasbrief die Christen auf, ihr kennt das, für den Glauben, und das meint hier in Judas 3, für den Glaubensinhalt zu kämpfen. Wie geht's weiter? Der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Ein für alle Mal schriftlich festgehalten, heißt das. Die Bibel ist vollständig und vollendet, 2. Timotheus 3,16. Sie behält immer ihre Gültigkeit und sie bedarf keiner Veränderung oder Ergänzung. Das war früher die Überzeugung der allermeisten Evangelikalen. Und gerade am Reformationstagswochenende wollen wir das besonders betonen, was die Reformatoren betont haben. Die Heilige Schrift ist klar. Sie ist hell. Sie ist eindeutig. Auch wenn wir aufgrund unseres begrenzten Verstandes manches noch nicht ganz begreifen. Aber das liegt nicht an der Schrift, sondern an uns. So, das war früher die Überzeugung der allermeisten Evangelikalen. Ja, auch wenn man sich in einigen Auslegungsfragen nicht einigen konnte und etwa unterschiedliche Positionen in der Tauffrage zum Beispiel miteinander ertragen musste, dennoch stimmten wir alle darin grundsätzlich überein, die Bibel ist der verlässliche und verbindliche und klare und eindeutige Kompass der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Und diese Gewissheit wurde in den zurückliegenden Jahrzehnten durch eine andere Denkweise auch in den Reihen der Evangelikalen ausgehöhlt, untergraben, durch eine Denkweise, die vom Zeitgeist diktiert wird. Und dieser Zeitgeist trägt einen Namen. Er trägt den Namen der sogenannten Postmoderne. Und diese Postmoderne hat inzwischen auch das Denken vieler Evangelikaler schrittweise durchsetzt. Ich bin überzeugt, die meisten Betroffenen haben das wahrscheinlich weder bemerkt, noch reflektiert, noch groß drüber nachgedacht. Die meisten, die davon betroffen sind, würden den Vorwurf der Beliebigkeit entschieden zurückweisen. Sie gehen immer noch davon aus, dass die Bibel in gewisser Hinsicht wahr ist. In gewisser Hinsicht. Und in der Theorie würden viele auch noch zustimmen, dass die Bibel irgendwie Gottes Wort ist. Gleichzeitig kann man die geschichtliche Zuverlässigkeit und Relevanz und Zuständigkeit des Schöpfungsberichts in Frage stellen. Gleichzeitig kann man Gemeindeleitung durch Frauen gutheißen. Hat es jetzt wieder einen großen Beschluss in einer großen Freikirche gegeben. Gleichzeitig kann man Seelsorge und Psychotherapie gegeneinander austauschen. Gleichzeitig kann man neue Brücken zur katholischen Kirche bauen, so als ob es die Reformation niemals gegeben hätte oder als ob die Reformation nur ein großer Irrtum gewesen wäre. Längst hat der Postmodernismus seinen Fuß in die Tür des evangelikalen Hauses gestellt. Und das lässt sich daran festmachen, dass die gesunde, gründliche biblische Lehre immer mehr in den Hintergrund rückt und immer weniger geschätzt und gesucht wird. Sie wird nicht aktiv geleugnet, die Bedeutung der biblischen Lehre, aber sie wird schlichtweg immer unwichtiger, zum Beispiel für den Gemeindebau. Aber wo die Lehre verschwimmt und wo die Lehre verdunstet, da wird es immer schwieriger, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, zwischen richtiger und falscher Lehre, bibeltreu oder bibelwidrig. Das ist dann mehr oder weniger eine Frage des Geschmacks, von wahr oder falsch wird kaum noch gesprochen. Kennt ihr das? Man darf natürlich den Verlust der Wahrheitsgewissheit nicht allein der Postmoderne anlasten. Das will ich hier auch nochmal sehr deutlich sagen. Auch die Postmoderne hat eine lange Vorgeschichte. Am Anfang stand was? der Optimismus der Moderne. Der Optimismus der Moderne, die ihre Wurzeln schon im 15. und 16. Jahrhundert hat. Welches Denken machte sich da breit? Man vertraute den grenzenlosen Möglichkeiten der menschlichen Vernunft. Man verließ sich auf seinen Verstand und man verwarf Gottes Offenbarung, die Bibel, als sinnvolle Erkenntnisquelle. Man sagte, aus der Bibel können wir keine sachlich relevanten und zuverlässigen Informationen für grundlegende Fragen mehr erwarten. Und das hatte dramatische Folgen. Damit wurde nämlich auch die christliche Deutung der Wirklichkeit abgeräumt. Das biblische Geschichtsbild wurde beseitigt. Die biblische Antwort auf die Sinnfrage wurde zu einem Stück aus der Mottenkiste. Und was bekam man dafür? Was bekam die Moderne dafür? Von nun an standen nur noch menschliche Theorien in Konkurrenz miteinander. Und natürlich konnten sich diese menschlichen Theorien untereinander nicht einigen. Man fand keine gemeinsame Sicht der Welt mehr. Unter all diesen großen Geistern, die dort autonom abgetrennt von der Offenbarung meinten, nur sich verlassend auf den eigenen Verstand die Wahrheit finden zu können. Man fand keinen Konsens mehr. Die göttliche Erklärung der Welt hatten sie abgelehnt. Und danach blieb nur noch was übrig? Unterschiedliche menschliche Meinungen, die unverbunden nebeneinander standen. Das ist die Not der Moderne. Und ihr Lieben, seitdem gibt es keine allgemein akzeptierte Erklärung mehr für den Sinn der Welt. Es gibt kein gültiges Konzept, von vielen anerkanntes Konzept für den Sinn der Geschichte oder den Sinn des Lebens. Es gibt keinen verbindlichen weltanschaulichen Rahmen mehr, in dem wir denken und leben und uns bewegen können. Und wo man das Ganze nicht erklären kann, weil es keinen Sinn mehr macht, da werden auch die einzelnen Fragen immer ungewisser. Wenn es keine Einordnung in ein großes Ganzes gibt, ja, wie kann ich dann das Einzelne noch verantworten? Es hängt alles zusammenhanglos im Raum. Und dann kann man auch über einzelne religiöse und ethische Fragen keine letztgültige Wahrheit mehr behaupten. Keine verbindliche Wahrheit über die Frage der Abtreibung, keine verbindliche Wahrheit über die Frage der Unauflöslichkeit der Ehe, keine verbindliche Antwort auf die Frage der Homosexualität. Keine verbindliche Antwort auf die Frage, soll ich einer alten Dame, die kaum noch laufen kann, die Tasche über die Straße tragen oder soll ich ihr die Tasche aus der Hand reißen und mir Geld unter den Nagel reißen? Keine verbindliche Antwort. Der kalte Hauch des Pluralismus macht alles beliebig. Was kann man tun? Sich zurückziehen in seine private Nische? In dieser privaten Nische seine subjektiven Überzeugungen pflegen? Ein bisschen Spiritualität, das war's. Und Wahrheit lässt sich nicht mehr verbindlich von Lüge und Irrtum unterscheiden. Was das etwa für den Vergleich der Religionen bedeutet, kann man klassisch an der Ringparabel des Aufklärungsphilosophen Lessing nachweisen. Da geht's beim Streit zwischen Islam, Judentum und Christen gar nicht mehr um die Frage der Wahrheit, sondern nur noch um pragmatische Koexistenz. Wer denn nun am besten von seiner Religion aus zum Wohl der Gesellschaft etwas beitragen kann? Und so wird der moderne Mensch zunehmend geistig heimatlos. Er findet keine Zuflucht mehr in einem größeren Sinn. Das ist die Frucht der Aufklärung, die Frucht des Humanismus, die Frucht der Moderne, die Gottes Offenbarung beseitigte und auf die vermeintlich autonome Fähigkeit des Einzelnen setzte. Und dennoch, eigentlich verrückt, aber dennoch hielt die Moderne an dieser verzweifelten Hoffnung fest, wenn wir uns intellektuell redlich bemühen, wenn wir wissenschaftlich lange genug forschen, dann muss es doch möglich sein, Wahrheit zu finden, die verbindlich ist, die viele überzeugt. Das muss doch möglich sein. Es muss doch gültige Regeln geben. Aber diese moderne Hoffnung blieb ein Traum. Sie wird inzwischen von uns, die wir in der Postmoderne angekommen sind, beziehungsweise von unseren postmodernen Zeitgenossen, nur noch wehmütig belächelt, diese Hoffnung, wie ein Märchen aus alter Zeit. Man könnte zugespitzt formulieren, die Moderne hat den Glauben an verbindliche Wahrheit ausgehöhlt, die Postmoderne hat ihn schließlich ausgelöscht. Und insofern ist die Postmoderne nicht der Bruch mit der Moderne, sondern die Postmoderne ist nur die logische Fortsetzung und Vollendung der Moderne. Man könnte es in der Boxersprache sagen, die Hoffnung auf Wahrheit wurde in der Moderne angenockt und in der Postmoderne ausgenockt. nachdem Klitschko lange genug auf die Wahrheit eingeprügelt hatte. Ja, die Moderne hatte die Chance auf Wahrheit unfreiwillig zerstört. Warum? Warum unfreiwillig die Chance auf Wahrheit zerstört? Weil sie die entscheidende Quelle der Wahrheit ablehnte und entwertete. Die Bibelkritik ist ein typisches Kind der Moderne, der Aufklärung und des Humanismus. Und damit war die Chance auf Wahrheit dahin. Und die Postmoderne hat aus dem Scheitern der Moderne die Konsequenzen gezogen und das Projekt der Wahrheitssuche für immer beendet. Es lohnt sich nicht. Lass doch die Diskussion. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Mehr gibt's nicht. Und darum, ihr Lieben, ist das Kennzeichen der Postmoderne die schiere Verzweiflung. Für Zeitgenossen, die ihr postmodernes Gedankengut ernst nehmen, bleibt am Ende nur die schiere Verzweiflung. Alles Nachdenken wird sinnlos. Alle Maßstäbe werden haltlos. Und alle Schicksalsfragen werden antwortlos. Das ist die schiere Verzweiflung. Alles Nachdenken sinnlos, alle Maßstäbe haltlos, alle Schicksalsfragen antwortlos. Und es ist offensichtlich, das Gift dieses Zeitgeistes, das langsam aber sicher in unsere evangelikalen Poren eindringt. Erinnern wir uns, was Paulus in Epheser 6 sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und der Teufel bedient sich mit großer Vorliebe Ideologien und Weltanschauungen. Natürlich ist der Evangelikalismus noch längst nicht auf dem Grund der postmodernen Verzweiflung angekommen, ganz klar. Aber die ersten Vorstufen kann man schon erkennen und die möchte ich zum Schluss noch nennen. Vorstufe A, die biblische Lehre wird zunehmend weniger beachtet, zunehmend weniger praktiziert, zunehmend weniger wertgeschätzt. Schauen Sie sich die Buchkataloge an, sehr viel CLV natürlich ausgenommen. Sehr viel allgemeine Lebensberatung, kann ja manchmal ganz gut sein, aber reicht auch nicht. Schöne, nette Romane, sehr viel Unterhaltung, christliche Wellness in Anführungsstrichen. Aber wie viel biblische Lehre, wie viel wirklich seriös und solide behandelte Grundfragen? Seht euch die Predigtpraxis an in weiten Teilen. Wie viel gründliche Auslegung der Heiligen Schrift haben wir dort? Und ein ganz aktuelles Beispiel ist dieser Lausanner Kongress für Weltevangelisation. Das ist ja der dritte große Lausanner Kongress. Der erste fand bereits 1974 statt, eben in Lausanne. Und dieser dritte jetzt in Kapstadt in Südafrika. Letzten Sonntag war die Abschlussveranstaltung. Und es haben Teilnehmer der deutschen Delegation sich darüber beklagt, wie einer sagte, dass der Kongress keinen theologischen Tiefgang gehabt habe. Und ein anderer hat gesagt, das Treffen sei penetrant untheologisch gewesen. Das ist genau das Ergebnis, das wir schon seit langem beklagen. Und das jetzt offensichtlich auch von einigen Vertretern des Mainstream-Evangelikalismus so erkannt wird. Rolf Hiller hat in einem Beitrag in IDEA geschrieben, im Medienzeitalter prägte eine Überfülle von audiovisuellen Präsentationen, Theaterstücken und Anspielen das riesige Programmangebot. Hier wurde in Kapstadt die theologische Tiefe von Lausanne 1974 nicht wieder erreicht. Das ist ja wohl eindeutig. Und was kommt stattdessen? Hille schreibt, entscheidend für Lausanne 3 sind eine innige Frömmigkeit und die ermutigenden Zeugnisse der Erfahrungen mit Gott. Aber wie wollt ihr innige Frömmigkeit einordnen? Ist das, was wir im Jahr der Stille angeboten bekommen, auch innige Frömmigkeit? Und was sind echte Erfahrungen mit Gott? Und was möglicherweise nur Scheinerfahrungen? Was sind die Erfahrungen, von denen Yom Kippur spricht oder Reinhard Bonke? Wenn wir die biblische Lehre nicht als Grundlage und Maßstab kennen, dann zerbröselt uns alles andere zwischen den Fingern. Und wir können nichts mehr unterscheiden. Und es kann uns jeder neue ideologische Schub mit sich fortreißen. Also, die biblische Lehre wird zunehmend weniger beachtet, weniger praktiziert, weniger wertgeschätzt. Und diese reformatorische Balance, ich sage das gerade am Vorabend des Reformationstages, diese reformatorische Balance zwischen einer biblischen Vernunftkritik und einem biblischen Vernunftgebrauch geht immer mehr verloren. Die Reformatoren haben betont, der Verstand ist begrenzt, er ist fehlbar, er ist wie eine Hure, die für alles Mögliche benutzt und instrumentalisiert werden kann. Das ist die eine Seite. Der Verstand steht voll unter den Folgen des Sündenfalls. Aber wenn sich das Denken der Bibel unterordnet und vom Heiligen Geist erleuchtet wird, dann kann Gott unser Denken erneuern und dann ist es wieder brauchbar, dann ist es nicht unfehlbar, aber brauchbar. Aber versteht ihr, wo die biblische Lehre auszieht, da bleibt eine gähnende Lehre mit Doppel-E zurück. Und da wird es auch langweilig. Da verliert das Christsein seinen Halt, da verliert das Christsein seine Strahlkraft, da verliert der Glaube sein Profil, da gibt's nur noch lauter subjektive religiöse Erfahrungen, die man eben teilen kann oder auch nicht. Und da werden wir auch immer langweiliger für die Welt um uns herum. Man könnte in Abwandlung eines bekannten Gedichtes von Immanuel Geibel sagen, Lehre, der die Tür versagt, steigt als Mystik nur durchs Fenster. Wenn die Wahrheit ihr verjagt, kommen die Gespenster. Und wenn man so die Lehre immer mehr abwertet und sich von den Wahrheitsfragen immer konsequenter abwendet, dann ist die Folge, und das ist Punkt B, dass keine Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Lehre mehr möglich ist, beziehungsweise sie wird überflüssig. Wenn Wahrheitsfragen heruntergespielt werden, dann wird die Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Lehre weitgehend überflüssig. Und dann ist die nächste Folge C, dass die Zusammenarbeit mit Irrlehren und Irrlehrern, die die Gemeinde verwirren und verführen, geduldet oder bisweilen sogar gefördert wird. Auch dafür bietet Lausanne einige sprechende Beispiele. Zum Beispiel hat dort in Lausanne erstmals ein Generalsekretär des Weltkirchenrates ein Grußwort an die Teilnehmer dieser Weltmissionskonferenz gerichtet. Ihr wisst, der ÖRK, der Ökumenische Rat der Kirchen, ist vom Liberalismus, von der Bibelkritik geprägt und bestimmt seit Jahrzehnten. Und er ist auch nie von diesem Kurs umgekehrt. Und erstmals nun hat Lausanne den Generalsekretär des ÖRK eingeladen, um ein offizielles Grußwort dort zu sprechen und um damit offensichtlich auch deutlich zu machen, wir nähern uns an. Und so lautet dann auch die Schlagzeile in Ideas Spektrum, Ökumeniker und Evangelikale nähern sich an. Das ist auch eine Folge dieses Postmodernismus und passend dazu, und das ist noch aufregender, und das müssen wir einfach wissen, wurde in Kapstadt an ein gemeinsames Projekt erinnert von Evangelische Allianz, Ökumenischem Rat der Kirchen und, man höre und staune, dem Vatikan. Dieses Projekt lautet Verhaltenskodex für Bekehrung. Man sucht also gemeinsam schon seit mehreren Jahren. Das Projekt soll im kommenden Jahr, also 2011, abgeschlossen werden, nach einem von allen anerkannten Verhaltenskodex für Bekehrung. Und derjenige, der das auf Seiten der Deutschen Allianz besonders vorantreibt als Protagonist, ist Professor Thomas Schirmacher, den ja viele kennen. Schirmacher sprach sich auch in Kapstadt für Mission aus, ganz klar. Er wies aber darauf hin, dass das Dokument, das da angestrebt wird, alle unmoralischen Formen wie psychologischen Druck oder materielle Anreize verbietet, um dadurch Menschen zum Wechsel ihres Glaubens zu bewegen. Nun, das ist natürlich klar, das würde erstmal jeder unterschreiben. Psychologischer Druck darf nicht angewandt werden, wir dürfen Menschen nicht manipulieren. Wir sollen Menschen nicht dadurch für das Evangelium zu gewinnen versuchen, dass wir sagen, ihr habt dann materiell eine bessere Zukunft vor euch. Das wäre ja Betrug. Das ist alles selbstverständlich. Nur frage ich mich, warum muss man plötzlich ein solches Dokument gemeinsam mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen und dem Vatikan beschließen? Und was steht da noch so alles? Der Vorbereitungsprozess zu der Erarbeitung dieses Dokumentes läuft ja schon seit mindestens 2006. Das ging los in Lariano in Italien. Und da hat man eine Erklärung formuliert, in der es unter anderem heißt, hört genau hin, obgleich jeder das Recht hat, andere einzuladen, seinen Glauben zu verstehen, bekräftigen wir, dass dabei nicht die Rechte des anderen und seine religiösen Empfindungen verletzt werden sollten. Ist ja eigentlich noch klar. Aber dann geht es weiter. Zugleich betonen wir, dass sich alle von der Besessenheit befreien sollten, andere bekehren zu wollen. Zitat Ende. Ihr Lieben, was heißt das? Wenn Paulus sagt, ich setze alles ein, um andere zu Christus zu rufen, fällt das schon unter dieses Verdikt? Was kann mit solchen Formulierungen gemacht werden? Schirmacher hat dann bei einem Fortsetzungskongress 2007 in Toulouse in einem Vortrag darauf verwiesen, dass es richtig sei, dass man auch die Sprache der Mission klären müsse und dass dort keine kriegerische Sprache verwendet werden solle. Aber was ist kriegerische Sprache? Ist das, was ich vorhin in der Auslegung von Epheser 6 euch vorgetragen habe, schon kriegerische Sprache? Hat Paulus kriegerische Sprache verwendet? Und Thomas Schirmacher fügt dann seinem Vortrag, den er später noch veröffentlicht hat, im Anhang ein Grundsatzpapier aus Indien an. Ein Grundsatzpapier, das in Indien verfasst wurde über den Sprachgebrauch in der Mission. Und in diesem Grundsatzpapier heißt es unter anderem, andere anstößige Begriffe sind zum Beispiel Heiden, beziehungsweise heidnisch oder Finsternis. Die Betonung eines solchen Vokabulars ist lieblos, unangebracht und kontraproduktiv. Anstößig ist auch eine Sprache, die Frauen ausschließt. Wir müssen sowohl unsere Einstellung als auch unsere Sprache ständig überprüfen, heißt es in diesem aus Indien stammenden Papier, das Schirmacher seinem Vortrag anfügt. Ihr Lieben, was kommt hier auf uns zu? Viele Begriffe, die wir in diesem Verhaltenskodex für Bekehrung dann lesen werden nächstes Jahr, dürften zweideutig sein. Und so mancher Begriff wird wahrscheinlich auch gegen jene verwendet werden können, die sagen, ohne Jesus bist du verloren und ohne seine Rettung aus deiner Schuld stehst du unter dem Verdammungsurteil Gottes und wirst die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Aber wisst ihr, was noch bedenklicher ist an diesem ganzen Prozess, in dem Ökumenischer Rat der Kirchen, Weltallianz und Vatikan immer mehr miteinander kooperieren? Überlegt mal, man legt hier Regeln für Bekehrungen gemeinsam mit Organisationen fest, die ein anderes Verständnis von Bekehrung haben als wir. Das ist das Hauptproblem. Der römische Katholizismus hat ein völlig anderes Verständnis von Bekehrung als die Evangelische Allianz hoffentlich hat. Der Vatikan, der Katholizismus hat ein völlig anderes Verständnis von Bekehrung, als es das Neue Testament lehrt. Und wenn wir nun als Evangelikale mit Organisationen und Konfessionen, die etwas ganz anderes, nicht biblisches über Bekehrung lehren, gemeinsam einen Verhaltenskodex über Bekehrung erarbeiten und unterschreiben. Was ist das Signal? Was ist die Message? Damit gestehen wir doch unausgesprochen zu, ob wir das wollen oder nicht, dass es doch eine gemeinsame Basis für das Evangelium gäbe zwischen ÖRK, Vatikan und Evangelikalen. Denn wenn ich keine gemeinsame Basis für das Evangelium habe und für die Frage von Rettung und Verdammnis, dann kann ich auch keine gemeinsamen Aussagen über Bekehrung machen. Ist doch logisch. Ihr Lieben, was passiert hier eigentlich? Paulus mahnt uns zur Wachsamkeit. ÖRK, Vatikan und Weltallianz Arm in Arm. Und viele treue Anhänger der früheren Evangelischen Allianz fragen sich ratlos, wie ist so etwas möglich? Wie kann man die biblische Wahrheit so offensichtlich mit falschen Lehren vermischen? Wie können wir ein gutes Gewissen dabei haben, die Tür zu offensichtlichen Irrlehren so sperrangelweit zu öffnen? Wie weit ist es gekommen mit der Zerstörung des Wahrheitsverständnisses in unseren eigenen Reihen? Auch das Jahr der Stille wäre ohne die Vorarbeit und Wühlarbeit des postmodernen Zeitgeistes nicht denkbar gewesen. Nun hat man den Kompass verloren und damit auch den Kurs. Und zurück bleibt ein inhaltliches Vakuum, zurück bleibt eine gähnende Leere. Und in diese gähnende Leere strömen unbiblische und antibiblische Inhalte ein. Das Jahr der Stille ist nicht mehr und nicht weniger als ein weiteres Symptom dieser dramatischen Entwicklung, genauso wie der Lausanner Kongress. Und deshalb kann es uns nicht genügen, die Probleme zu benennen, es kann nicht genügen, die Probleme zu analysieren, das müssen wir tun. Aber viel wichtiger ist, dass wir daraus die richtigen Konsequenzen ziehen. Und um die soll es ja auch heute in den weiteren Vorträgen gehen, dass wir die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Und wir wollen beherzigen, was uns der Apostel Paulus in Epheser 6, Vers 10 zuruft: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist die einzige Zuflucht, die wir haben. Versteht ihr, noch bevor Paulus von der geistlichen Waffenrüstung redet, dann ab Vers 13, sagt er in Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Noch bevor Paulus die geistliche Kampfsituation beschreibt, stellt er klar, Leute, ihr braucht die persönliche Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus. Er ist unser Fluchtpunkt. Er hat versprochen, uns bei seinem Wort festzuhalten. Wir brauchen ihn, wir sind angewiesen auf ihn persönlich. Wir können uns nicht verlassen auf unsere klugen Analysen. Wir können uns nicht verlassen auf unsere konsequente Standfestigkeit. Wir können uns überhaupt nicht verlassen auf uns selbst. Aber er ist treu. Und er hat versprochen, seine Gemeinde auch durch all diese Entwicklungen hindurchzuführen, uns festzuhalten, uns unter seinem Schutzschirm inmitten aller Kämpfe Geborgenheit zu schenken. Und ihr Lieben, diese Not, die ich hier beschrieben habe, die soll uns alle wirklich ins Gebet treiben. Und das möchte ich hier am Schluss meines Vortrags sagen. Lasst uns diese Not dazu dienen, dass sie uns wirklich ins Gebet treibt. Für unsere Glaubensgeschwister, von denen wir überzeugt sind, dass sie sich hier auf einen falschen Weg begeben haben und dass sie auf diesen falschen Weg viele andere mitnehmen und Seelen gefährden. Lasst uns beten für sie. Lasst uns aber auch beten für uns selbst, dass wir nicht selbstgerecht werden, dass wir die postmodernen Ablagerungen und Restbestände in unserem eigenen Denken erkennen und darüber Buße tun. Lasst uns beten für uns selbst. Lasst uns beten für unsere Gemeinden, dass sie immer mehr in der biblischen Lehre verwurzelt werden und dass sie dadurch eine geistliche Festigkeit und Strahlkraft und Freude und Ausstrahlung bekommen und Anziehungskraft, die weit in ihr Umfeld hineinwirkt. Lasst uns den Herrn bitten, dass er das unseren Gemeinden schenkt durch sein Wort. Und lasst uns bitten für unsere evangelikale Bewegung, dass der Herr uns immer wieder zu echter Bibeltreue führt, dass der Herr uns auf dem Boden seiner Wahrheit beieinander hält und zueinander führt. Und dass wir uns dann gegenseitig beistehen in diesem guten Kampf des Glaubens, damit wir an dem bösen Tag, von dem Paulus spricht, Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten können. Lasst uns beten. Herr Jesus.